Ich hoffe sehr, dass ihr nach diesem so schönen Gottesdienst bis hierhin, so viele Themen und so viele Beiträge, noch einmal Kraft habt und vor allen Dingen auch die Lust und die Freude habt, noch einmal zuzuhören, was Gott uns, glaube ich, jetzt noch sagen möchte. Und es geht um eine Frage, die ich heute mit euch bearbeiten möchte, aus dieser, ja, ich denke mal, für die meisten sehr bekannten Geschichte aus der Bibel. Ich möchte die Frage, das ableiten, wann ist Gott mit uns fertig? Also mit dir, wann ist es zu Ende? Wir wollen mal gucken. Mein Navi sagt, bitte in 300 Meter links abbiegen. Ich biege rechts ab. Navi, bitte wenden. Ich fahre weiter. Navi, bitte in 250 Meter Richtung Industriegebiet abbiegen, dann sofort rechts. Ich fahre Richtung Stadtzentrum. Mein Navi berechnet die Route neu und sagt, bitte wenden. Ich fahre in ein Parkhaus und mein Navi hat keinen Empfang mehr. Heute hätte Jona bestimmt auch so ein Navigationsteil im Auto, dieses kleine Wunderding, welches immer den richtigen Weg anzeigt. Aber Jona pfeift drauf. Obwohl er es eingeschaltet hat, ignoriert er es ganz bewusst. Er macht eben sein eigenes Ding. Ich vermute einmal, wenn Gott heute mit dir ganz konkret sprechen würde, also dich direkt anspricht und etwas von dir wollte, würdest du sagen, klar Herr, sofort, ich bin dabei, kein Problem, was soll ich machen? Dann überlegst du kurz, nimmst dir noch schnell einen Kaffee oder einen Tee, dein Handy, ach, da war doch noch was, mein Plan sah doch irgendwie ein bisschen anders aus, ich habe da noch was anderes vor, eigentlich bin ich doch gerade ganz anders unterwegs. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist und wie du damit umgehst, aber ich kann in solchen Situationen extrem kreativ sein. Mir fällt immer etwas ein, wenn ich eine Ausrede brauche, wenn ich etwas nicht will. Und dann gibt es diesen einen besonderen Menschen in der Bibel. Er ist sogar Prophet. Er macht es erst gar nicht irgendwie kompliziert. Gott sagt, geh nach Ninive, und er denkt sich, sehr interessant, aber ich gehe in eine andere Richtung. Er bringt gar nicht erst Ausreden hervor, er zögert auch gar nicht, er diskutiert auch nicht. Er macht einfach sein eigenes Ding. Er hört Gott und sagt, ich mache meine eigene Sache. Vielleicht ist uns ja dieses Verhalten gar nicht so fremd. Wir hören diese, ich sag mal, freundliche Stimme. Bitte wenden. Man spürt, da stimmt etwas bei mir bisher nicht. Da soll sich etwas ändern. Da sollte etwas anders sein. Und ich gehe was anders. Ich mache weiter. Ich gehe woanders hin. Ich spüre, da ist was Wahres dran. Aber ich gehe erst noch mal ganz bewusst ein Stückchen meine eigene Richtung. Doch hier gibt es zum Navi einen entscheidenden Unterschied. Gott ist kein technisch gefühlloses Navi. Er verstummt nicht einfach, kein Empfang mehr. Die Geschichte von Jona zeigt uns, Gott bleibt dran. Vielleicht nicht besonders laut. Vielleicht auch nicht immer angenehm, werden wir vielleicht auch noch gleich hören, aber beharrlich und hartnäckig. Und genau das ist eben heute unsere Geschichte. Ein Mensch hört Gottes Stimme, er entscheidet sich bewusst in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Ein Mann, Gottes Jona. Jona ist kein Anfänger im Glauben. Er gehört auch nicht zu den Zweiflern. Er ist ein Prophet, also einer, der Gottes Stimme wohl recht gut kennt. Und zu ihm spricht Gott ganz klar und eindeutig, ganz direkt, ohne Missverständnisse, mach dich auf den Weg nach Ninive. An dieser Stelle könnte die Geschichte eigentlich so weitergehen. Jona hört, Jona geht, Ende der Predigt. Aber das wäre dann doch zu kurz für heute. Aber das geschieht eben nicht. Jona hört zwar die Stimme Gottes, aber trifft seine eigene Entscheidung. Er geht seinen eigenen Weg. Er geht zum Hafen, sucht sich ein Schiff, bezahlt den Fährpreis und fährt los. Weg von dem Ort, an dem Gott ihn eigentlich will. Weg von Ninive, weg von seinem Auftrag. Und so beschreibt es die Bibel ganz nüchtern. Weg vom Angesicht Gottes. Vielleicht liegt hier schon der erste Punkt, der uns näher ist, als uns eigentlich lieb ist. Jona sagt nicht, ich glaube nicht an dich. Ich zweifle auch nicht an dem, was du sagst. Er diskutiert nicht. Er rebelliert nicht. Er wird nicht laut. Er geht einfach. Still und konsequent in eine andere Richtung. Er geht einfach. Und während das Schiff langsam den Hafen verlässt, die Küste in der Ferne langsam verschwindet, kann Jona erst einmal durchatmen und denkt sich vielleicht, ich bin frei. Mein eigener Herr, jetzt bin ich mein eigener Herr, aber jetzt fängt Gott erst richtig an zu handeln. Erste Winde kommen auf. Am Anfang nur ein kleiner Wind. Nichts Ungewöhnliches auf dem Meer, im Gegenteil, die Segel spannen sich und das Schiff kann Fahrt aufnehmen. Jona steht an Deck und schaut übers Meer, genießt die frische Brise und sieht den Landstreifen, wie gesagt, ganz langsam im Hintergrund verschwinden. Ich habe es geschafft. Endlich kann ich Abstand haben. Endlich habe ich den Abstand gefunden, den ich immer gesucht habe. Heraus aus diesen Zwängen. Doch der Wind wird stärker. Aus der leichten Brise wird ein starker Wind, werden Böen, aus den Böen wird ein starker Sturm und ein immer stärkerer Sturm. Und es entsteht langsam ein Chaos auf dem Schiff. Das Schiff ächzt unter dem Sturm. Das Holz knarrt und das Meerwasser schwappt immer heftiger über das ganze Deck. Und dann wird auf dem Schiff allen klar, das ist kein üblicher Sturm. Das ist kein Sturm, den Seeleute kennen. Jeder an Bord wird verzweifelter. Alle fangen an, zu ihrem Gott zu beten. Sie werfen sogar wertvolle Ladung über Bord. Hoffnungslosigkeit, Angst macht sich breit. Und wo ist jetzt Jona? Er hat sich in dem Rumpf des Schiffes versteckt. Er liegt da. Er schläft. Mitten in der schlimmsten Katastrophe schläft er, gerade da, wo die ganze Situation außer Kontrolle gerät. Jona hat seinen Kopf in den Sand gesteckt. Der Mann, der Gott kennt, und die, die ihn nicht kennen, rufen nach ihren Göttern. Als der Kapitän auch nicht mehr weiter weiß, geht er zu Jona und macht ihn wach und spricht zu ihm verzweifelt: Wie kannst du denn jetzt nur schlafen? Steh auf und ruf auch deinen Gott an. Vielleicht kann uns ja dein Gott retten. Denn ihre Götter können es ja anscheinend nicht. Und die Seeleute rufen verzweifelnd. Und spätestens jetzt beginnt allen etwas zu dämmern. Nicht nur den Seeleuten, sondern auch Jona. Und er weiß, was hier gerade los ist. Dieser Sturm ist kein Zufall. Nicht irgendwie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Es ist eben nicht einfach nur Pech. Es ist, und er spürt es, das ist Gott. Nicht, weil Gott ihn zerstören will, sondern weil Gott ihn nicht einfach laufen lässt. Er lässt ihn eben nicht einfach los. Diese Situation ist äußerst unbequem. Und es gibt Situationen in unserem Leben, die uns durcheinander bringen, die uns richtig durchrütteln, die uns sozusagen den Boden unter den Füßen wegziehen und dann stellen wir fest, dass Gott hierbei eben dann doch nicht abwesend ist. Im Gegenteil, er ist am Wirken, er ist am Handeln. Eben nicht, um uns zu verlieren, sondern um uns zurückzurufen. In Gegenwart dieser Situation spricht Jona diesen einen entscheidenden Satz. Ich weiß, dass dieser Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Ich bin schuld. Und trifft eine Entscheidung, eine schwerwiegende. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird sich der Sturm legen. Jona weiß also auch in dieser schwierigen Situation, dass Gott noch lebt und dass Gott immer noch wirkt. Obwohl er genau davor ja weggelaufen ist. Aber er weiß es auch in dieser Situation. Gott lebt. Gott ist da. Zunächst wollen die Seeleute das so nicht ganz wahrhaben und sie kämpfen noch einmal, wie wir auch gerade gehört haben. Aber es ist vergebens. Der tosende Sturm legt sich nicht. Und so geschieht das Unvermeidliche. Sie nehmen Jona und werfen ihn ins Meer. Und genau in dem Moment, in dem Jona ins Wasser eintaucht, verschwindet der Sturm und wird es still. Der Sturm legt sich. Das Meer beruhigt sich so, als wäre nichts gewesen. Aber für Jona ist die Geschichte hier noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, unsere Lesung haben wir vorhin hier aufgehört. Ich werde sie euch jetzt weitererzählen. Jetzt, wo es still ist, an der Oberfläche ganz ruhig, wird es für ihn, Jona, erst richtig spannend. Es wird ihm richtig dunkel. Er fällt ins Wasser, es gibt keinen Halt mehr, kein Schiff mehr, kein Boden mehr unter den Füßen, nur noch pure Tiefe. Flucht gescheitert, Prophet verloren. Aber jetzt geschieht etwas Außergewöhnliches. Gott schickt einen großen Fisch. Es ist kein Zufall, es ist kein Mythos oder Dekoration, sondern eine ganz gezielte, bewusste Handlung Gottes. Es wird klar, Gott handelt außergewöhnlich. Der Fisch verschlingt Jona. Es ist dunkel, eng, still. Es gibt kein Entkommen in dieser Situation. Es gibt keine Ablenkung. Es ist eine außergewöhnliche Rettungsaktion. Das kann dein Leben sein. Das kann eine Situation in deinem Leben sein, in dieser, dass du in so einer irrealen Situation dich befindest. Und Jona befindet sich dort 3 Tage und 3 Nächte. Und was geschieht in dieser Zeit, wo nichts anderes mehr geht, wo es keine Ablenkung und Sonstiges mehr gibt? Es ist Zeit zum Nachdenken. Zeit genug, um ehrlich zu werden. Weil die Dunkelheit und die Enge nichts anderes mehr zulassen in deinem Leben. Und Jona fängt an zu beten. In meiner Not rufe ich zu dir, mein Gott, und du hörst mich. Aus dem Bauch des Todes rufe ich und Hilfe, und du hörst mich. Mich warf es ins Meer, und ich dachte, ich bin verloren. Du hast mich verstoßen, ich werde dich nie wiedersehen. Das Wasser umgibt mein Leben, und die Tiefe schließt mich ein. Seetang schließt sich um meinen Hals, bis zum Boden sinke ich hinab. Hinter mir schließt sich für immer mein Leben. Was für ein ehrliches und tiefes Gebet. Da geht es nicht mehr um schöne Worte. Da geht es auch nicht mehr darum, um Gott zu zeigen, guck mal, so toll kann ich beten zu dir. Da ist pure Verzweiflung. Da weiß jemand nicht mehr weiter. Da sieht jemand, ich kann nicht mehr weiter. Es kann nur noch einen geben, der mich retten kann. Und den ruft er an. Es ist ein echtes Gebet. Es ist ein Ringen in Todeslebensangst. Und er richtet sich in dieser Situation, das ist ganz wichtig, er richtet sich neu auf Gott auf. Denn so hat er noch nie gebetet. Das ist das erste Mal, dass er so aus sich heraus gebetet. Er richtet sich auf seinen Gott als Prophet neu aus. Vielleicht kennst du auch solche Orte in deinem Leben. Vielleicht keine Fische direkt, aber Momente, in denen es richtig eng für dich geworden ist. Wo du genau in dieser Dunkelheit, in dieser Enge, in dieser Verzweiflung gelebt hast. Still und unbequem. Wo du nicht mehr ausweichen konntest. Wo es nichts mehr gab, was dich abgelenkt hat. Genau hier kann das passieren, wozu wir manchmal vorher nicht bereit oder auch nicht in der Lage waren. Wir fangen an, ehrlich mit Gott zu reden. Und dann, nach diesen Tagen, nach dieser Zeit, kommt auch wieder Bewegung in die gesamte Geschichte, in die gesamte Entwicklung. Der Fisch spuckt Jona aus. Er ist zurück an Land, zurück im Leben, zurück auf Anfang. Das Gebet hat also etwas bewirkt. Es ist nicht in dieser Dunkelheit geblieben. Durch das Gebet konnte Gott sozusagen wieder aktiv werden. Durch diese neue Nähe war der Funk wiederhergestellt. Und er wurde ausgespuckt und war wieder an Land. Und jetzt geschieht schon wieder eigentlich etwas ganz Besonderes. Gott hat Jona ja nicht aufgegeben. Nicht im Sturm, nicht im Meer, auch nicht in der Dunkelheit. Gottes Hartnäckigkeit, so möchte ich es mal nennen, geht weiter. Und was macht Gott als erstes? Er sagt, mach dich auf den Weg nach Ninive. Er knüpft genau da an, wo Jona ausgestiegen ist. Er macht keine großen Worte, keine große Predigt, Moralpredigt oder was auch immer. Was hast du bloß gemacht? Was fiel dir ein? Da habe ich es dir aber gezeigt. Nein, er ist wieder dabei, er ist an Land und sagt, mach dich auf nach Ninive, das habe ich dir doch gesagt. So weit sagt er noch nicht mehr. Er sagt diesen ganz klaren, einfachen Satz. Ich finde das sensationell. Also ich hätte mir einmal gewünscht, wenn ich als Kind Mist gebaut hätte, dass derjenige, der die Verantwortung hat, zu mir nur sagt, mach weiter. Das sah anders aus. Verständlich, aber es sah anders aus. Gott ist anders. Er hat einfach da wieder angeknüpft. Mach dich auf den Weg nach Ninive. Und Jona macht sich auf. Ohne diese Vorwürfe, ohne irgendetwas dazwischen, ohne Ersatz, dass jemand anders geht. Er geht einfach. Und diesmal geht er. Wir wissen nicht, mit welchen Gedanken er gegangen ist. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass bei Jona so einiges im Kopf kreiste in dieser Zeit auf dem Weg nach Ninive. Es war ja ein relativ weiter Weg. Aber letztendlich kommt er in diese große Stadt Ninive. Eine riesige Stadt, laut, fremd, feindlich. Und schließlich steht er da und predigt. Ich vermute mal, wenn man das liest, dass es so keine besonders lange Predigt war und auch keine bis ins Detail ausgefeilte Botschaft. Er bringt die von ihm zu bringende Botschaft kurz und knapp auf den Punkt. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. So steht es in Jona 2, Vers 4. Und jetzt geschieht was Wahnsinniges. Die Leute hören zu und sie glauben ihm. Sie nehmen ihn ernst, sie verstehen ihn, sie erkennen den Ernst der Lage und die ganze Stadt gerät in Bewegung. Auch hier könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein. Der Prophet gehorcht, die Menschen ändern sich, Gott vergibt und alle sind glücklich. Happy End für alle. Aber nein, Jona freut sich nicht. Im Gegenteil, er wird wütend, so richtig wütend. Vielleicht können wir jetzt auch verstehen, den Anfang der Geschichte, wo Jona geflohen ist. Und weil er so wütend ist und er spricht jetzt zu Gott, Jona 4, Vers 4, ich wusste, dass du gnädig und barmherzig bist und dass du dein Urteil bereust. Das Problem für Jona ist nicht, dass Gott richtet, sondern dass Gott gnädig ist. Und zwar auch noch zu den Falschen. Er ist zu den Falschen gnädig. Der hat es doch verdient. Der war doch nichts besser. Oder der hat doch überhaupt keine Verdienste. Warum sollte da Gott noch? Gott hat hier eine ganz eigene Antwort. Weder wieder nicht mit Strafe oder auch wieder nicht mit einer großen Moralpredigt, sondern er lässt einen Schattenspende, eine schattenspendende Pflanze, einen Baum wachsen und Jona freut sich darüber. Übrigens ist das einzige Mal in der ganzen Geschichte, dass Jona sich freut. Kein anderes Mal in der Geschichte ist zu erkennen, dass Jona sich über irgendetwas freut. Aber jetzt freut er sich über den Schatten. Und dann, am nächsten Tag, ist die Pflanze verdorrt, spendet keinen Schatten mehr. Und was passiert? Jona ist natürlich wieder wütend, ist klar. Und jetzt stellt Gott Jona eine Frage. Dir ist diese Pflanze wichtig, um die du dich nicht gekümmert hast. Um mir sollte nicht diese große Stadt wichtig sein. Jona 4, Vers 11. Ende der Geschichte. Da ist die biblische Geschichte zu Ende. Mehr steht da nicht. Mal ganz ehrlich, ist das nicht ein komisches Ende? Seltsam? Keine Antwort von Jona, kein klares Fazit, keine saubere Auflösung, nur eine offene Frage, wie wir heute sagen. Eine rein offene Frage und jetzt geht's los. Vielleicht ist das für uns aber heute der springende Punkt, weil diese Frage eben nicht nur Jona angeht, sondern uns allen hier. Wie gehen wir damit um, dass Gott manchmal anders handelt, als wir es erwarten oder uns vorstellen? Okay, wir wollen jetzt vielleicht mal nicht ganz so groß denken. Es geht bei uns vielleicht nicht gleich um die Rettung einer ganzen Stadt oder eines Kiezes, eines Stadtviertels. Du musst dich auch nicht gleich als Prophet eingestuft fühlen, wenn es darum geht. Es geht ja einfach nur um dein Leben, um dein persönliches Leben. Dein direktes Umfeld, Familie, Beruf, Gemeinde. Es geht zunächst einmal darum, deinen Weg zu finden, den Gott für dich heute und morgen, morgen und übermorgen vorgesehen hat. Und es geht darum, wie du damit umgehst, dass unser Vater im Himmel ein außerordentlich großzügiger und weitsichtiger Vater ist. Ich war Mitte 40. Ich rede von mir. Also im besten Alter, voller Lebensfreude und Zuversicht. Mein Leben war so, wie man eigentlich sagt, ziemlich perfekt. Tolle Familie mit Frau und tollen Kindern. Und ich glaube, ich war auch nicht ganz ziemlich erfolgreich im Beruf. Und ich war fest eingebunden in der Gemeinde. Ja, ich war zu der Zeit sogar einer von drei Ältesten. Dann geschah einiges in der Gemeinde, das definitiv nicht im Sinne Gottes war. Eigentlich spürte ich im Nachhinein, jetzt bist du, Michael, gefordert. Du musst, natürlich mit Gott, die Sache klären, damit Gott wieder wirken kann, wie er es wollte. Ich weigerte mich damals. Ich ging einfach, so ähnlich wie Jona, sofort auf der Stelle, ohne Worte. Ich dachte mir nur, mit mir machen die das nicht. Ich habe jetzt hier die Nase voll. Es reicht. Ich will das alles hier so nicht mehr. Von heute auf morgen ging ich meinen eigenen Weg. Gemeindeaustritt, keine Gottesdienste mehr, keine Ältestenstunden, keine Predigten mehr, nichts mehr. Ich riss meine Familie auch mit. Das muss ich auch ganz ehrlich zu meinem Bedauern sagen. Aber ich fühlte mich damals frei. Jede Stimme, ob von Gott, von Freunden, von Gemeindemitgliedern, wurde von mir ignoriert. Ich war frei. Ich fühlte mich frei und ich dachte wirklich, ich wäre frei. Viele, viele Jahre habe ich das durchgezogen und gelitten. Ich wurde trotzdem, trotz dieser Freiheit, krank, bis hin zu einem Burnout. Es folgten viele dunkle Stunden und mindestens genauso viele Versuche, meine neue Freiheit unbedingt auszuleben. Alles scheiterte. Ich hatte dabei teilweise Gott vollständig verdrängt, ja sogar vergessen. Ich hatte meinen Brückenpfeiler auf der einen Seite der Brücke komplett abgebrochen. Aber ich hatte auf meinen Plan nicht, dass der andere Brückenpfeiler am Ufer, dass der noch stand. Dann zogen wir aus beruflichen Gründen nach Berlin. Mein erster Gedanke war, noch mehr Freiheit, dachte ich mir. Das große Berlin, super. Aber was geschah? Mitten in diesem, ich sage jetzt mal Haifischbecken Berlin, hörte ich auf einmal, zunächst ziemlich weit weg und dann immer näher kommend und klarer, hallo Michael, schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet. Kommst du jetzt bitte wieder zu mir zurück? Du hast doch eigentlich schon längst das, wonach du suchst. Geh auf Menschen zu, ich möchte dich gebrauchen. Keine Vorwürfe, keine Kritik, keine Schande über mein Haupt, einfach nur diese sehr, sehr freundliche Ansprache. Nicht ich hatte Gott gefunden. Er war die ganze Zeit bei mir. Er hatte mich wieder in den Fokus zurückgeholt. Ich durfte Gott neu entdecken in meinem Leben. Meine Aufgabe sollte es nicht sein, zu richten und zu urteilen, erst recht nicht anders, nicht andere, sondern positiv zu denken. Die Liebe Gottes sollte meine Aufgabe sein, die Liebe Gottes und diese Großzügigkeit und Endlosigkeit mit allen den Möglichkeiten, die Gott mir gab, vor- und auszuleben. Das Navi Gottes hatte mich wieder im Sendemodus aufgenommen. Die Frage ist, welchen Weg hat Gott mit dir? Wo sollst du auf Empfang stellen? Kannst du der Wegbeschreibung Gottes, die für dich da ist, kannst du dieser folgen? Dies ist nicht nur eine Herausforderung für ältere Geschwister unter euch, sondern auch für die Jüngeren. Durchaus kann das Handy mal auf Empfangsstörung stehen. Bist du schon lange mit Gott unterwegs und du wirst bewundert für deine Bibelkenntnisse, für deine tollen Gebete? Aber vielleicht fragst du dich, soll das alles so weitergehen? Noch 20, 30 Jahre? Ist das denn wirklich alles? Immer wieder so unklare Schritte. Ich sehe das alles gar nicht so, wie ich möchte. Und denkst vielleicht dann auch noch im fortgeschrittenen Alter, ach, ich brauche eigentlich mehr Freiheit. Ich muss noch was entdecken, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Vielleicht quälen dich solche Gedanken. Andere sagen sich, die noch jünger sind, die in dem Aufbau ihres Lebens sozusagen sind, Schule, Beruf, Studium, Familie gründen, Tätigkeiten in der Gemeinde und dann manchmal der Kopf brummt und man nicht weiß, was Sache ist. Oh, soll das mein Leben sein? Soll das sein? Und rutscht auf einmal in diese Dunkelheit, weil du nicht mehr auf Empfang stellen kannst. Wenn du dich da befindest, kann es Zeit sein, wenn du dich in dieser Enge befindest, in dieser Not, dass du wirklich dich neu im Gebet auf Gott ausrichtest. Wenn du diese Enge spürst in deinem Leben, diese Dunkelheit, keine Perspektive mehr siehst, ist das der richtige Zeitpunkt, alles andere auszublenden, was sowieso nicht mehr richtig da ist, aber es ganz auszublenden und dich ganz neu auf Gott zu konzentrieren, denn er ist da. Er knüpft und wenn du das dann willst und bereit bist, dann knüpft Gott dort an, wo du ausgestiegen bist. Im positiven Sinne, nicht im Negativen, im positiven Sinne. Er macht dir keine Vorwürfe. Er sagt nicht, jetzt ist Feierabend, okay, das war so, jetzt machst du da hinten in der vierten Reihe weiter. Sondern er sagt, du, Klaus, Dieter, Beate, Antje, wie immer du heißt, wo du bist, hier, wunderbar, schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet und es geht weiter. Ich erkläre dir das und ich gehe weiter mit dir deinen Weg. Und das ist das Wunderbare bei unserem Vater im Himmel. Und wisst ihr, wir haben noch einen riesen Vorteil heutzutage gegenüber dem Alten Testament. Jesus Christus, der auf dieser Erde gekommen ist für uns, ist genau dafür, dass du so zu Gott zurückkommen kannst, am Kreuz gestorben. Er hat all die Schuld, die du auf dich geladen hast, die du mit in die Dunkelheit genommen hast, hat er auf sich genommen, am Kreuz. Und er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Sehr interessant, Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches. Und er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. damit du leben kannst, damit du zum Vater kommen kannst, damit eben dir auch heute nicht was nachgetragen werden muss, was dir vergeben ist. Es ist dir vergeben. Das ist unser großer Vorteil noch gegenüber der Zeit von Jona, dass das so eine Gewissheit ist, die du jetzt schon mitnehmen darfst. Die Frage ist, und ich kürze ein klein bisschen ab, weil die Zeit läuft weg. Du darfst wissen, dass Gott dir über jeden Berg mit nachgeht, dass er oben schon wartet, dass du die Brücke abgebrochen hast an einer Stelle abgebrochen wurde durch dein Verhalten. Der andere Brückenpfeiler, Gott am anderen Ufer wartet auf dich. Wenn du über den Berg gehen musst, Gott steht direkt dahinter. Sobald du ein bisschen hochkommst, kannst du schon sehen und er steht da mit offenen Armen. Wann ist Gott mit uns fertig? Wann ist Gott mit dir fertig? Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, und ich hoffe, dass der Heilige Geist das deutlich machen konnte mit den Worten, die mir zur Verfügung standen, dass Gott mit dir niemals fertig ist. Ob du auf dem Weg bist und genau das machst, was er sagt, ob du abbrichst, ob du in der Dunkelheit bist, ob du versagt hast oder meinst, versagt zu haben. Gott ist mit dir niemals fertig. Er wartet. Er ist da. Gott steht immer. Sein Empfangsteil sendet immer. Die Frage ist, wie du mit deinem Navi umgehst, mit deinem inneren Navi, mit deinem Navi zu Gott. Gott ist niemals mit dir fertig. Aus diesen vielen Aspekten der heutigen Predigt möchte ich zum Schluss, bevor wir in den Lobpreis gehen, ich hoffe, wir haben noch ein paar Minuten, drei Fragen dir mitgeben. Und ich würde sagen, du solltest dir eine vielleicht davon, die dich am meisten anspricht oder bewegt hat, vielleicht in den Lobpreis mitnehmen. Die anderen beiden, tu weg, kannst du nachlesen. Hörst du dieses leise Bitte-Wenden in deinem Leben und fährst trotzdem weiter und bleibst in der Dunkelheit stecken? Versuch, nimm es mit. Frage nach, ob es so ist, ob du in der Dunkelheit stecken bleibst. Gott wartet auf dich. Oder wie gehen wir damit um, dass seine Gnade weiterreicht, als du es für möglich hältst? Also wie gehst du damit um? Das kann ein Problem sein, wenn wir feststellen, dass meine Gnade für andere nicht großzügig genug ist. Das blockiert mich und ich werde nicht glücklich damit, auch nicht glücklich mit Gott. Und die dritte Frage, wo ist Gott vielleicht schon lange dabei, dir direkt nachzugehen? Nicht, um dich fertig zu machen, sondern weil er dich nicht aufgibt. Wo ist Gott schon lange dabei, dir persönlich nachzugehen? Nicht, um dich fertig zu machen, sondern weil er dich nicht aufgibt. Und er macht es niemals. Und wenn du diese Sicherheit nicht hattest, dann rede damit jetzt über Gott im Lobpreis und lass dich auf ihn ein. Amen.